온다.
개온다.
온다.
개온다.
온다.
개온다.
스티븐 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Herzlich willkommen zu einem weiteren Onda-Info, das in Brasilien produziert wird. Genauer gesagt Rio de Janeiro. Wir sind hier im Studio von Pulsar, einer Radiopresseagentur, die über den ganzen Kontinent auf Portugiesisch und auf Spanisch über das berichtet, was in den sozialen Bewegungen, im Bereich der Kommunikation und überhaupt an aktuellen Nachrichten passiert. Zu Gast bei uns im Studio ist heute Sandra Quintela. Sie ist Mitglied der kollektiven Koordination von PAX. Das ist das Institut für politische Alternativen in Südamerika. Sandra wird uns gleich berichten, was es mit dem ganzen Streit über ein Stahlwerk auf sich hat, das hier in Rio de Janeiro gebaut wird, und zwar von ThyssenKrupp, und was die Folgen von dieser Rieseninvestition sind, vor allen Dingen für die Menschen hier vor Ort und für die Umwelt. Danach geht es um ein Thema, das auch in Deutschland Schlagzeilen gemacht hat, ganz im Gegensatz zu ThyssenKrupp, nämlich um die Olympiade 2016, die nach Rio de Janeiro vergeben wurde. Das ist erstmal sehr schön und ganz Brasilien ist stolz darauf. Aber wenn man hinter die Kulissen schaut, ist schnell festzustellen, dass es für die Bevölkerung auch sehr viele Nachteile mit sich bringt, insbesondere was die Vertreibung von Menschen aus der Region, wo die Sportstätten gebaut werden, angeht. Und auch die Frage, ob die ganzen Investitionen auch wirklich sinnvoll sind, nicht nur für die Olympischen Spiele, sondern auch für die Menschen, die danach weiterhin in dieser Stadt leben werden. Und der dritte Beitrag in diesem Onda-Info geht um Wasserenergie und Staudämme und vor allem die Frage, welche Auswirkungen in ökologischer und sozialer Hinsicht diese Megaprojekte haben. Bei uns im Studio ist jetzt Sandra Quintela. Hallo Sandra.
Hallo.
Wir wollen ein bisschen über ThyssenKrupp heute reden. Der Anlass ist, dass vor wenigen Wochen eine Mitarbeiterin von PAX, Carina, auf Rundreise in Deutschland gewesen ist und über dieses Thema dort berichtet hat. Hier in Rio de Janeiro gibt es schon seit längerer Zeit eine Diskussion über ein riesengroßes Stahlwerk, was ThyssenKrupp in Kooperation mit der Vale, das ist ein Stahlunternehmen hier in Brasilien, aus dem Boden gestampft hat. Und es gibt jede Menge Streit um dieses Projekt in ökologischer und auch in sozialer Hinsicht. Sandra, vielleicht erstmal ganz allgemein, was ist das Problem dieses Stahlwerks, das ThyssenKrupp hier in Rio de Janeiro, in der Stadt Rio de Janeiro, schon fast fertig gebaut hat?
Ja, zuerst, wenn wir heutzutage, gerade jetzt vor Kopenhagen, wenn in diese ganze Frage in der Welt, wie kann man diese CO2 vernichtet, ne? Im Rahmen der Wärme, des Klimas und so weiter. Wir haben jetzt gerade in Rio de Janeiro, in der Stadt von Rio de Janeiro, weniger als 100 Kilometer vom Zentrum von Rio de Janeiro, die Stadt, eine der größten Stahlwerke der Lateinamerikas wurde gebaut. Und wir denken daran, was für ein Entwicklungsmodell ist das? Und wenn man so ein Stahlwerk in der Stadt baut, dieses Stahlwerk wird 76% der CO2 in der Stadt von Rio de Janeiro erhöhen. Das heißt, 76% mehr CO2 aus der gesamten Produktion von der Stadt von Rio de Janeiro. Das ist unvorstellbar. Und wenn auf gleichzeitig diese Stahlwerke ist in einem Naturschutzgebiet aufgebaut, in einer Region, wo mehr als 8000 Familien von Fischer von diesem Buch lebt, die Buch von Sepetiba. Dieses Stahlwerk ist in der Buch von Sepetiba aufgebaut. In diesem Buch ist ein wunderschönes Buch. Das ist eine wunderschöne Region von Rio de Janeiro. Ich bin sicher, dass viele Leute, die dieses Programm hört, hat schon gehört über Ilha Grande. Und das ist eine Insel, eine wunderschöne Insel. Das ist auch unter Gefahr. Das ist auch eine Frage von unserer Regierung. Wir sind ganz einverstanden mit dieser Frage, aber das Problem ist, dass dieses Stahlwerk hier benutzt überhaupt nicht die Technologie, die sie in Deutschland benutzt. Das ist eine Frage. Andere Frage ist, diese Plante, diese, wie heißt das, also diese Plante, Plante industrial, diese Industriewerke, ja, wurde nie in Deutschland erlaubt. Weil das ist in der Stadt von Rio de Janeiro, das ist ein Naturschutzgebiet, das ist ein Buch. In Europa ist nicht erlaubt, eine Industrie wie diese in einem Buch auf, ist nicht erlaubt, das zu aufzubauen. Das ist. Und
die Tatsache, dass es in einer Bucht gebaut wird, dieses Stahlwerk, hat doch auch zur Folge, dass die Fischer, die dort arbeiten und leben, stark beeinträchtigt sind in ihrem Lebensunterhalt und in ihrem Alltag. Wie sieht es damit aus?
Ja, das ist so. Die ThyssenKrupp hat einen riesengroßen Hafen aufgebaut. Das ist 400 Kilometer im Wasser entlang. Das heißt, in diesen 4 Kilometer, das ist so, das ist neben diesem Hafen, neben dieser Brücke, es ist nicht erlaubt, Boot von Fischer fahren. Und auch diese, das heißt, diese Leute können nicht mehr von dem ihrer Arbeit leben. Das ist mehr als 8000 Menschen. Fischer und davon mit Familie 440.000 Personen ungefähr, ne? Die kann nicht, heutzutage die arbeitet in die Konstruktions, die arbeitet in anderen Räumen, weil Fischer kann nicht mehr, die kann nicht mehr.
Also 8000 Fischer, die nicht mehr ihren Lebensunterhalt verdienen können, dann sind hunderte von Menschen vertrieben worden und das ganze ökologische Gleichgewicht ist offensichtlich stark gefährdet. Die Frage ist natürlich, warum das Ganze? Es ist eine große Investition, es wird behauptet, es werden viele Arbeitsplätze damit geschaffen. Auf der anderen Seite ist ja klar, dass dieses Stahlwerk, das hat ThyssenKrupp von Anfang an auch gesagt, produziert ausschließlich für den Export. Kein bisschen von diesem Stahl, was dort hergestellt wird, bleibt in Brasilien. Das geht alles in die USA und nach Europa. Wird wahrscheinlich auch stark subventioniert, eine solche große Industrie hier in Rio de Janeiro. Wie ist diese ganze Diskussion zu beurteilen? Beziehungsweise gibt es auch irgendwelche rechtlichen Schritte, die von Seiten von Gewerkschaften oder von Umweltorganisationen eingeleitet wurden, um etwas gegen diese Art von Großindustrieprojekt zu unternehmen?
Das Problem ist, dass diese Unternehmen gehört zu meinen großen Entwicklungsprojekten in Brasilien, sozusagen. Aber Entwicklung wofür, für wen? Wir fragen immer. Das heißt, die wurde subventioniert von der Regierung, die bezahlen keine Steuer, die bekommen diese Land, wo die jetzt auf die Stahlwerk ist. Das heißt, die bekommen alles. Die bekommen auch Finanzierung von unserer Regierung auch. Das heißt, Europa möchte nicht mehr Industrie die Verschmutzung machen. Und jetzt Lateinamerika und auch hauptsächlich Brasilien, die bekommen alle von dieser Industrie Aluminium, Zellulose, Siderurgie, alle, die benutzen so viel Energie, die benutzen so viel Rohstoff und die machen so viel Verschmutzung. Europa möchte nicht mehr das und das ist unsere Arbeit jetzt, das ist diese Frage jetzt sozusagen, ne? Und das für viele Leute hier, für die Regierung auch, für die Leute, die keine gute Information hat, denkt, das ist Arbeitsstelle. Aber die Firma sagte, die ThyssenKrupp, vor 2 Jahren, hat gesagt, wenn sie funktioniert, läuft die Produktion und so weiter, 3,5 tausend Arbeitsplätze. Heutzutage sagt 2,5 Arbeitsplätze. Und wir sagen, die Gruppe, unsere Kommunitorin, die war gerade in Duisburg, in der Hauptstadt von ThyssenKrupp in Deutschland, und die sagen da, dass es genau diese Produktion 5 Millionen Tonnen Stahl, die wurde hier produziert, ist genau die Produktion, dass die wird in Deutschland vernichtet. Und das ThyssenKrupp jetzt hatte so weltweit erklärt, dass wir die 2000 Arbeitsstellen verkürzen. Das heißt, okay, die kommen hierher, die benutzen unsere Energie, die benutzen unsere Rohstoffe, die benutzen Arbeitskraft, die billiger ist als in Deutschland, mit weniger Rechten als in Deutschland, und so bekommen Gewinn und Gewinn und Gewinn.
Das heißt also, der Müll und der Dreck, der bleibt in Brasilien, die Probleme größtenteils auch. Der Stahl, der schöne Stahl, wird nach Europa exportiert und der ganze Gewinn bleibt in Händen des großen Stahlwerks ThyssenKrupp. Vielleicht eine letzte Frage noch. Bei diesen ganzen Dingen hat sich jetzt eine ganz große Bewegung eigentlich hier in Brasilien zusammengetan, angefangen von den Fischern, Umweltorganisationen bis hin zu Gruppen wie das PAX und andere Nichtregierungsorganisationen. Was ist eigentlich die Forderung von dieser Bewegung, die gegen das ThyssenKrupp-Stahlwerk hier mobil macht? Und was sind so die Chancen? Was glaubst du, was ihr erreichen könnt mit dem Protest?
Michel, ich glaube, diese Reise jetzt nach Deutschland war total wichtig, weil wir sind der Meinung, dass wenn die veröffentlichte Meinung in Deutschland äußert, dass die nicht dafür ist, von solche Praktika von dieser Gruppe hier, das ist schon was total wichtig für uns. Aber wir möchten, dass viele Fragen stellen, wir haben so viele Fragen gestellt, wir möchten, dass die deutsche Regierung dafür Sorgen trage, dass Investitionen ins Ausland mit den selber weniger verschmutzenden Materialien und technologischen Standards durchgeführt werden, die für Investitionen innerhalb Deutschlands gelten, dass die deutsche Regierung von ihren Unternehmen die Einhaltung des international anerkannten Fortsichtsprinzipien einfordere mit dem verherrschenden Ziel der Risiken und die vorkommenden und zukünftigen Umweltschädigen zu vermeiden. Wir haben mehrere Forderungen, aber wir möchten, dass die ThyssenKrupp in der Tat die Bezahlung der Arbeiter und Arbeiterinnen, die Schäden, die sie schon gemacht hat. Es gibt einen Prozess in der Justiz in Brasilien gegen ThyssenKrupp, dass Entschädigung bezahlen, zum Beispiel. Wir möchten, dass die Macht sauber, wo die Schmutzung gemacht hat, in der Bucht von Sepetiba, die Verschmutzung, dass die dort gemacht hat, wir möchten, dass sie sauber machen. Weil die möchten, dass die benutzen die gleiche Technologie, dass die haben in Duisburg, zum Beispiel, dass die CO2-Emission dort ist 90% weniger als 90% weniger als die hier wird. Das heißt, wir möchten jetzt, dass sie schon nächstes Jahr und wir möchten auch, dass die Leute weltweit nicht so viel Stau konsumieren, dass wir nicht so viel Stau weg brauchen.
Ja, eins interessiert mich noch, wieso sprichst du so gut Deutsch?
Mensch, so gut Deutsch, weiß nicht, aber ich habe in Deutschland studiert, aber das war vor schon 15 Jahren her und seitdem spreche ich so viel Deutsch, aber irgendwie steht so irgendwas in den Kopf.
Ja, aber super, auf diese Art und Weise können wir über ThyssenKrupp und das Problem hier in Rio de Janeiro direkt auf Deutsch reden, das erspart uns eine kleine Übersetzung. Ganz, ganz vielen Dank, Sandra Quintela, für dieses Gespräch und viel Erfolg bei dem Kampf gegen dieses Stahlwerk und vor allen Dingen die Auswirkungen davon.
Vielen Dank.
Die Olympischen Spiele werden 2016 in Rio de Janeiro stattfinden. Es gab viel Jubel und Präsident Lula vergoss sogar einige Tränen, als die Entscheidung bekannt wurde. Der jetzige Beitrag beleuchtet ein bisschen die Frage hinter den Kulissen. Was passiert in Rio de Janeiro mit dem vielen Geld, was investiert wird? Wie steht es um die Menschen, die dort leben, wo demnächst große neue Sportstätten entstehen sollen?
O Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro, fevereiro e março Alô, alô, realengo Aquele abraço Alô, torcida do Flamengo Aquele abraço Alô, alô, realengo Aquele abraço Alô, torcida do Flamengo Aquele abraço
Do
Die Olympischen Spiele 2016 werden in Rio de Janeiro, der Cidade Maravilhosa, der wundervollen Stadt, ausgetragen. Viele neue Arbeitsplätze, viele Touristen und Investitionen. An das Mammutereignis werden große Erwartungen geknüpft. Überschwänglich waren auch die Feiern und die Freude darüber, dass Rio de Janeiro und damit ganz Brasilien diese internationale Anerkennung zuteil wurde. Kaum ist der erste Jubel verklungen, wird auch die Kehrseite der Medaille sichtbar. Kritische Stimmen warnen davor, dass das olympische Geld nur einer gutgestellten Minderheit zugutekommen könnte. Anstatt in die dringend notwendige urbane Infrastruktur zu investieren, könnten Millionenbeträge in sinnlose Prestigeprojekte fließen. Und wie die Erfahrung von Mexiko 1968 und andere Austragungsorte zeigen, geht dies immer zulasten derjenigen, die schon jetzt am Rand der Gesellschaft leben. Ein Beispiel sind die Armenviertel Villa Autódromo und Villa Recreo im Westen der Stadt. Hier leben an die 2000 Familien in selbstgebauten Unterkünften. Sie sind es gewohnt, dass der Wohlstand an ihnen vorbeizieht. Nicht einmal im Rahmen des viel umworbenen Investitionsbeschleunigungsprogramms der Staatsregierung, kurz PAC genannt, war eine Verbesserung der Infrastruktur und der Lebensbedingungen vorgesehen. Das Jahr zu Olympia ist zugleich der Startschuss für einen neuen Bauboom. Die Westregion, in der noch Platz für die vielen Sportstätten und Neubauten ist, wird aufgewertet. Erste Bebauungspläne sind, trotz erheblicher ökologischer Bedenken, in Rekordzeit verabschiedet worden. Allerdings werden die alteingesessenen Bewohner der Gegend nicht in die schicken Mittelklassewohnungen einziehen. Im Gegenteil. Sie wurden bereits aufgefordert, sich auf den Wegzug aus der Gegend einzustellen. Jorge Santos wohnt in Villa Recreo und ist in der Stadtteilbewegung aktiv, die 30 Nachbargemeinden vereint. Er sagt, dass eine Vertreibung der Menschen illegal sei, da sie nach 5 Jahren ein Anrecht auf den Boden erworben haben, auf dem sie leben.
Die Villa Autódromo hat schon seit langem ein Nutzungsrecht für den Boden für 99 Jahre. So sieht es das Landesgesetz vor und es darf nicht umgangen werden. Obwohl derzeit der Gouverneur und der Bürgermeister derselben Partei angehören, kümmern sie sich aber nicht darum. Deswegen werden wir vor Gericht gehen.
Nach Aussage des Staatssekretärs für Wohnungsbau von Rio de Janeiro, Jorge Bittar, soll den betroffenen Bewohnern ein anderes Gelände in der Nähe zugewiesen werden. Zudem sollen sie im Rahmen eines Sozialwohnungsprogramms unterstützt werden. Die Bewohner hingegen sagen, sie wurden dazu überhaupt nicht gefragt und sind entschlossen, das Gebiet nicht zu verlassen. Der Anwalt Cristiano Miller erinnert daran, dass in Brasilien Räumungen ohne Gerichtsbeschluss rechtswidrig sind.
Só tem uma alternativa de acontecer qualquer tipo de despejo ou remoção, que é com a concordância das famílias e da comunidade. Essa concordância, fundamentalmente, no direito.
Aufgrund des Rechts auf Wohnung können Menschen in einer solchen Situation nur umgesiedelt werden, wenn die betreffenden Familien ihr Einverständnis geben. Es ist vorgeschrieben, dass sie in einem Gebiet angesiedelt werden, wo ihr Recht auf ein Leben in Würde garantiert ist. Dieses Recht umfasst eine angemessene Miete, funktionierende Transportmittel und Zugang zu allen öffentlichen Dienstleistungen.
Ao transporte, educação, saúde e todas as garantias sociais dessa comunidade.
Für Jorge Santos ist jetzt schon klar, dass die geltenden Gesetze bezüglich der Räumung von Favelas nicht berücksichtigt werden. Weder haben die Familien ihr Einverständnis erklärt, noch befinden sich die Wohnungen auf erdrutschgefährdetem Gelände. Zudem beschwert sich der Bewohner darüber, dass der Wert der Häuser sehr niedrig angesetzt wird. So werden Versäumnisse der öffentlichen Hand wie unbefestigte Straßen und fehlende Abwasserversorgung gegen die Favela-Bewohner ausgespielt.
Wir schlafen mit der ständigen Drohung, dass unsere Tür eingetreten wird und wir geräumt werden. Einmal waren sie schon hier, mit 30 Einsatzwagen und schwerem Räumgerät. Aber wir haben Widerstand geleistet. Jetzt sagen wir, sie müssen buchstäblich über uns hinwegfahren und die Häuser mit Frauen und Kindern drin abreißen. Wir sind auf alles vorbereitet.
Es ist leicht vorzustellen, welchen Gewinn die Olympischen Spiele der Stadt bringen werden. Die Presse und die Regierenden verkünden mit einem Lächeln im Gesicht, dass Rio de Janeiro die wunderbare Stadt sei. Die Natur begeistert, die Menschen sind gastfreundlich, es gibt einfach keinen besseren Platz für die Olympiade. Nur wird ein großer Teil der Bevölkerung möglicherweise nichts von all dem haben. Im Gegenteil, diejenigen, an denen kein Interesse besteht, werden weiter an den Rand gedrängt. Und nach außen hin bleibt Rio de Janeiro die wunderschöne Stadt.
Rio de Janeiro continua lindo. Janeiro continua sendo.
Und jetzt geht es um Wasserenergie bzw. um Staudämme, die dafür notwendig sind, um aus den vielen Flüssen und Wasserläufen, die es in Brasilien gibt, Energie herzustellen. Inzwischen hat sich eine große Bewegung gebildet, die sogenannte Bewegung der Staudammopfer, die versucht, die Energiepolitik von Brasilien zu hinterfragen und die unmittelbaren Auswirkungen solcher Megaprojekte für die Bevölkerung zu lindern. Brasilien ist ein tropisches Land, bekannt für seine Naturschönheit. In ausgedehnten Bergketten sprießt die Vegetation, Sümpfe und Regenwälder bedecken große Teile des fünftgrößten Staates der Erde. Außer im trockenen Nordosten regnet es viel, an Süßwasser herrscht kein Mangel. In alle Himmelsrichtungen durchziehen Flüsse das weite Land, von unzähligen Gebirgsbächen bis hin zum Amazonas mit all seinen Nebenarmen. Der Überfluss an Wasser wird in Brasilien auch zur Energiegewinnung genutzt. 80% des elektrischen Stroms wird durch Wasserkraftwerke produziert. Im ganzen Land sind über 400 solcher Staudämme mit ihren künstlichen Seen verteilt. Zahlreiche neue Anlagen sind derzeit im Bau. Es ist eine der billigsten Möglichkeiten, Energie zu gewinnen. Wie in den meisten lateinamerikanischen Ländern wurde die Energiewirtschaft jahrzehntelang vom Staat kontrolliert. Nicht nur wegen ihrer strategischen Bedeutung. Solch riesige Bauvorhaben in oft abgelegenen Gegenden waren zumeist nur auf Initiative der öffentlichen Hand realisierbar. Dies änderte sich zu Beginn der 90er Jahre. Auch der brasilianische Energiesektor wurde von der Privatisierungswelle erfasst. Wie in anderen Wirtschaftsbereichen auch, wurde plötzlich das, was lange Zeit als öffentliches Gut oder gesellschaftlicher Reichtum angesehen wurde, als Ware gehandelt. Energiegewinnung diente von diesem Moment an dazu, Profit zu machen. Die Folgen dieses Paradigmenwechsels ließen nicht lange auf sich warten. Innerhalb von 10 Jahren erhöhte die nationale Energiebehörde den Preis für Strom um über 300%. Heute zahlen die Brasilianer den weltweit fünfthöchsten Energiepreis. Und die Haushalte zahlen 10-mal mehr für ihren Strom als die Großabnehmer in der Industrie. Professor Dorival Gonçalves von der Bundesuniversität von Mato Grosso vergleicht die Zahlen.
1994 o preço médio da tarifa residencial era da ordem de 70 dólares e passou para 130 dólares por cada
1994 kosteten 1000 Kilowattstunden den Privatverbraucher noch umgerechnet 70 US-Dollar. Mittlerweile hat sich der Preis fast verdoppelt. Es sind jetzt im Durchschnitt 130 US-Dollar. Ein Vergleich: Im US-Bundesstaat Idaho, wo die Energie auch vornehmlich mit Wasserkraft produziert wird, bezahlen private Haushalte 11 Cent pro Kilowattstunde. In Rio de Janeiro hingegen kostet die Kilowattstunde den Verbraucher umgerechnet 34 Cent. Das ist extrem widersprüchlich. Es bedeutet eine systematische Bevorteilung des privaten Sektors, der sich der gesamten Industrie bemächtigt hat, die vom brasilianischen Staat und logischerweise von der brasilianischen Gesellschaft aufgebaut wurde.
De toda essa indústria que ela foi construída pelo Estado brasileiro e claramente pela sociedade brasileira.
Trotz enormer Gewinne greifen die Energiekonzerne gerne auf staatliche Hilfen zurück. So wird der Bau einer ganzen Serie von Stauwerken am Rio Madeira im nördlichen Bundesstaat Rondônia derzeit zu 75% von der staatlichen Entwicklungsbank BNDES finanziert. Wenn die ökologisch heftig umstrittenen Wasserkraftwerke in Betrieb gehen, sollen sie jährlich umgerechnet über 3 Milliarden Euro Gewinn einspielen. Gleichzeitig werden tausende Familien von ihrem Land vertrieben, da es von Stauseen überflutet werden wird. Die Erfahrung zeigt, dass sie entweder gar nicht oder nur unzureichend für ihren Verlust entschädigt werden. Nicht einmal der Strom wird ihnen zugutekommen. Viele müssen sich um eine neue Bleibe und einen neuen Lebensunterhalt kümmern und bangen heute darum, ihren kulturellen Lebensraum zu verlieren. Juseli Andreoli, Sprecher der landesweiten Bewegung der Staudammopfer MAB, ist selbst von seinem Land vertrieben worden. Der Bau eines Stauwerks in der Stadt Ita im Süden Brasiliens hat insgesamt 5000 Familien wohnungs- und arbeitslos gemacht. Der Aktivist erklärt, warum die Energiegewinnung aus Wasserkraft auch jenseits vom Schicksal der unmittelbar betroffenen Menschen ökologisch fraglich ist.
Tanto a Mata Atlântica como em regiões da Amazônia têm se destruído muitas florestas. Os lagos têm trazido inúmeras contradições, como o aumento de insetos provocadores de doença.
Die Wasserkraftwerke in Brasilien haben einen großen Anteil an dem Treibhauseffekt, da sie für den Ausstoß von unzähligen Gasen verantwortlich sind. Dies kommt daher, dass organische Stoffe verfaulen, nachdem sie von den Stauseen überspült wurden und dann diese Gase freisetzen. Was uns besondere Sorgen bereitet, ist, dass 60% des brasilianischen Energiepotenzials in der Amazonasregion liegen, wo extrem viel organisches Material vorhanden ist. Die Gefahr ist, dass weitere Urwaldgebiete überflutet werden.
E provocadores de efeito estufa. Temos uma grande preocupação nesse momento no Brasil, porque do potencial hidroenergético a ser explorado, 60% dele está na região amazônica, onde se concentra altíssimo índice de matéria orgânica e de florestas que vão ser inundadas por esses empreendimentos.
Ein anderes Beispiel ist das Wasserkraftwerk Manso im westlichen Bundesstaat Mato Grosso. Vor 10 Jahren wurde mit dem Bau begonnen. Mindestens 1000 Menschen mussten wegziehen und die Hälfte von ihnen hat bisher keine Entschädigung erhalten. Das Aussterben von Fischen durch die Unterbrechung des Flusses hat zudem mehrere Dörfer in der Umgebung um ihren Lebensunterhalt gebracht. Für Dorival Gonçalves ist es dieser Umgang mit den betroffenen Menschen, der die Stromgewinnung aus Wasserkraft so umstritten macht.
São inúmeros impactos que são produzidos por esses empreendimentos. E após a construção.
Diese Bauvorhaben sind für zahlreiche negative Auswirkungen verantwortlich. Und nach Abschluss der Bauarbeiten gibt es keinerlei Programme, die der Bevölkerung beim Umgang mit diesen Auswirkungen helfen. Es geht also nicht um die Ablehnung des Baus von Staudämmen oder die Ausweitung des Stromnetzes. Im Gegenteil, das System muss ausgebaut werden. Aber der soziale Nutzen muss besser verteilt werden, vor allem unter denjenigen, die unter den Bauvorhaben leiden.
Quanto mais valia, mais no bolso é a dor. Essa conta tá cara, feito os olhos da cara. Mas as grandes empresas quase não têm despesas.
O preço da luz é um roubo. Esse é o lema de vários movimentos sociais, entidades, comunidades do campo e da cidade. O movimento dos atingidos por barragens, o MAB, denuncia que desde a privatização do setor,
mittlerweile sind die Staudammopfer neben den Landlosen und den Obdachlosen zu einer der wichtigsten sozialen Bewegungen in Brasilien geworden. Sie besteht aus den Menschen, die in der Planung von Wasserkraftwerken und dem heutigen Energiewirtschaftsmodell nicht berücksichtigt werden. Sie sind nicht gegen Energiegewinnung, aber fragen, für wen und mit welchen Folgen Energie produziert wird. Ihr Motto lautet: Wasser ist Energie, aber keine Ware. Jusceli Andreoli erklärt, wie das enorme Potenzial, das die Wasserkraft in Brasilien darstellt, effektiver genutzt werden kann.
Uma das coisas que a gente defende é que a matriz energética, principalmente elétrica, devia ser diversificada. Hoje, praticamente 90% dessa matriz elétrica, ela vem da construção de hidrelétricas, o que causa grande impacto e torna, de certa forma, também.
Eine unserer Forderungen ist die Diversifizierung der Produktion elektrischer Energie. Heute basieren rund 90% dieser Produktion auf Wasserkraftwerken. Dies bringt schwerwiegende Auswirkungen für die Anwohner mit sich und macht unsere Energieproduktion anfällig. Die Bewegung der Staudammopfer hat der Regierung und den Bundesstaaten schon seit langem zahlreiche Alternativen vorgeschlagen. Eine Möglichkeit ist die Aufrüstung bereits vorhandener Anlagen, sprich ohne einen neuen Staudamm zu bauen. So könnte die Energiegewinnung gesteigert werden. Eine weitere Alternative, die politischen Willen voraussetzt, ist ein Programm zur Einsparung von Energie. Eine andere Möglichkeit ist, den Verlust von Energie einzuschränken. Wegen mangelnder Investitionen gehen fast 15% der produzierten Energie beim Transport verloren. All diese Maßnahmen sind billiger als der Bau neuer Stauwerke und würde die zur Verfügung stehende Energie steigern.
No sistema de perdas. Então hoje se perde praticamente 15% da eletricidade no processo de transmissão. São medidas que são mais baratas do que construir novas usinas e que garantiriam uma quantidade grande de energia no sistema.
Damit kommen wir zum Ende des zweiten Onda-Infos, das in Brasilien produziert wurde, in Zusammenarbeit mit der Radiopresseagentur Pulsar Brasil. Kommendes Jahr werden wir uns wieder melden aus Brasilien. Bis dahin, até logo e tudo de bom para vocês.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal
findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.